Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Im zweiten Buch der Könige wird die Geschichte der sunamitischen Frau erzählt, deren Sohn gestorben war. Sie ging zum Propheten Elisa und Elisa sagte zu seinem Diener Gehasi, nimm meinen Stab, geh vor uns her und leg den Stab auf das Gesicht des Kindes. Gehasi ging und tat es, aber nichts geschah. Wir lesen später warum. Gehasi war nicht geheiligt. Gehasi war voller Gier und Lügen. Er tat das Richtige, aber es hatte keine Macht. Er tat das Richtige, aber es war nicht gesalbt. Er tat das Richtige, aber nichts geschah. Vor vielen Jahren ging ich in eine großartige Gemeinde. Es war eine dieser Gemeinden, in denen man den nächsten Gottesdienst kaum erwarten konnte. Man wollte keinen Sonntag verpassen, weil man wusste, dass man etwas von Gott hören würde. Man ging immer gestärkt nach Hause. Man bekam immer eine neue Erkenntnis. Man wurde immer neu herausgefordert und verändert. Es war großartig. Wenn man hineinkam, spürte man eine aufgeladene Atmosphäre. Aber dann veränderte sich etwas. Die Gemeinde wurde kraftlos. Sie wurde apathisch. Sie wurde verschlafen. Und ich verstand es nicht. Man kam hinein und da war einfach nichts. Später fand ich heraus, dass der Pastor, der ein Bekannter von mir geworden war, über lange Zeit eine ehebrecherische Beziehung mit der Frau seines besten Freundes geführt hatte. Er stand am Sonntagmorgen auf der Kanzel und predigte. Und am Sonntagabend checkte er in einem billigen Hotel ein und schlief mit der Frau seines besten Freundes. Das ging jahrelang so. Deswegen nahm der Heilige Geist seine segnende, wiederherstellende, verjüngende, heilende, erfrischende Hand weg. In diesem Fall war es sein anhaltendes moralisches Fehlverhalten. In Laodicea war es etwas, das vielleicht noch viel gefährlicher und schlimmer ist. Es war Stolz. Gott hasst Stolz. Stolz verwandelte den schönsten Engel des Himmels in den Teufel. Und das wird er auch mit Ihnen tun. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 17, dass Jesus sagt, du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Sie waren für ihren eigenen geistlichen Zustand blind. Die Gemeindemitglieder taten mechanisch ihre Werke. Aber Jesus sagt, ihr seid geistlich blind. Ihr seid blind für euren wahren Zustand. Ihr seid erbärmlich und bemitleidenswert. Ihr seid arm. Aber ihr gebt damit an, dass ihr reich seid. Im Griechischen, wir sind die Reichsten. Niemand ist reicher als ich. Ich habe diesen Reichtum angehäuft. Wörtlich, ich versorge mich selbst. Die Schlussfolgerung in der Originalsprache ist, wir haben alles selbst geschafft. Uns hat niemand geholfen. Wir haben das gemacht. Es war unsere Weisheit. Es war unser Wissen. Es war unsere schwere Arbeit. Wir haben das gemacht. Wir haben das angehäuft. Ohne irgendwelche Anerkennung für Gott. Es ist wie in dem Gleichnis, das Jesus im Lukas-Evangelium über den reichen Mann erzählt. Dort steht, dass er über seine Ernten und seine Scheunen und seinen Besitz und seine Seele spricht. Er sagt, ich werde zu meiner Seele sagen, Seele, du hast Waren für viele Jahre angehäuft. Iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? In dieser kleinen Geschichte, die Jesus erzählt, sagt der Mann sechsmal ich und fünfmal mein. Ich, mein. Und Gott wird überhaupt nicht erwähnt. Doch wir müssen Gott anerkennen und ehren. Die Leute aus Laodicea sagten, wir sind die Reichsten. Wir haben das geschafft. Ja, es war eine reiche Stadt, die für ihren Überfluss bekannt war. Sie waren wahrscheinlich die reichste Gemeinde in der damals bekannten Welt. Als die Stadt von einem Erdbeben zerstört wurde, lehnten die Bürger von Laodicea die Unterstützung des Kaisers in Rom ab. Sie sagten, wir schaffen das mit eigenen Mitteln. Wir brauchen euch nicht. Es ging nicht darum, dass sie sich nicht bei der Regierung verschulden wollten. Sie waren zu stolz. Wir brauchen euch nicht. Wir schaffen das selbst. Und diese Haltung, dieser Stolz, hatte sich auch in der Gemeinde und im Herzen von Gottes Kindern breit gemacht. Ich hatte mal einen Freund, er ist schon seit vielen Jahren im Himmel. Er hat auch einmal hier bei uns in der Cottonwood Church gepredigt und eine großartige Predigt gehalten. Bevor ich ihn kannte, war er Pastor der größten Gemeinde in einer der größten Städte der USA. Es war die größte Gemeinde in diesem Staat, in einer der größten Städte der USA. Die angesehensten und reichsten Bürger der Stadt gingen alle in seine Gemeinde. Und er trat nie jemandem auf die Füße. Er sorgte immer dafür, dass alle zufrieden waren. Sie liebten seine Predigten. Eines Tages, nachdem er für seine reiche Gemeinde gepredigt hatte, stand er am Ausgang, verabschiedete die Leute und schüttelte ihnen die Hände. Sie sagten, Pastor, das war eine gute Predigt, tolle Predigt, Pastor. Das haben Sie wieder gut gemacht, Pastor, schöne Predigt, Pastor. Da hörte er, wie jemand hinter ihm sagte, sogar dem Teufel gefallen deine Predigten. Er drehte sich um, aber dort stand niemand. Und ihm wurde klar, dass Jesus gerade zu ihm gesprochen hatte. Er erzählte, ich ließ die Leute sofort stehen und ging hinunter ins Untergeschoss. Dort fiel ich auf die Knie und weinte. Ich sagte, oh Gott, was ist aus mir geworden? Was ist nur aus mir geworden? Er tat Buße, sein Herz wurde wiederhergestellt und am nächsten Sonntag sah die Situation ganz anders aus. Irgendwann kündigten sie ihm. Sie wollten keinen Pastor, der sie so herausforderte und unbequem war. Aber wissen Sie was? Zur Aufgabe eines Pastors gehört es nicht nur, die Trübseligen zu trösten, sondern auch die Bequemen aufzurütteln. Die Leute in Laodicea waren wohlhabend. Und der Herr hatte kein Problem damit. Er wies sie nicht deswegen zurecht. Ihr Problem war der Stolz. Reichtum bringt eine große Gefahr mit sich, nämlich die, dass man sein Vertrauen nicht mehr auf Gott setzt, sondern auf seinen Reichtum. Es geht schnell, dass man sein Vertrauen nicht mehr auf Gott setzt, sondern auf seinen Besitz. Und das war offensichtlich in Laodicea passiert. In der Bibel finden wir die Geschichte von König Usia. Er regierte fast 50 Jahre lang über Israel. Er baute Städte, gewann Kriege und grub Brunnen. Seine Viehherden wuchsen. Er hatte Weinberge. Er rüstete auf. Sein Ruhm breitete sich aus. Und dann lesen wir in 2. Chronik 26 Folgendes. Sein Ruhm breitete sich immer weiter aus. Denn ihm wurde auf wunderbare Weise geholfen, sodass seine Macht wuchs. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig, und das brachte ihn zu Fall. Im Neuen Testament steht in 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Es ist in Ordnung, wenn wir genießen, was Gott uns gibt. Wenn es uns gut geht, müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir den Reichtum genießen, den Gott uns schenkt. Aber wir sollen nicht unser Vertrauen auf diesen Reichtum setzen oder auf die Firma, für die wir arbeiten, oder auf unser Bankkonto oder unsere Rente. Wir sollen auf den Herrn Jesus vertrauen. Lesen wir weiter. In Offenbarung 3, Vers 18 sagt er, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich kleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Jesus spricht hier eindeutig über geistlichen Reichtum. Dann wirst du reich sein. Sie waren finanziell reich. Sie waren materiell reich. Aber Jesus sagt, ihr seht euren Zustand nicht. Ihr seid geistlich arm. In meinen Augen seid ihr armselig. Ihr seid blind. Ihr seid nackt. Ihr seid lauwarm. Ihr macht mechanisch alles, was richtig ist. Aber es steckt keine Kraft darin. Dr. Jesus stellt nicht nur die richtige Diagnose, sondern verordnet auch das richtige Medikament, um gesund zu werden. Und dann gibt er uns die notwendige Medizin. Aber wir haben auch eine Aufgabe. Er sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Das Wort raten ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort. Der erste Teil bedeutet zusammen, er bedeutet Einheit. Es beschreibt wörtlich eine gemeinsame Unternehmung. Und der zweite Teil des Wortes bedeutet raten, bedenken, ein Problem lösen. Jesus sagt hier, komm zu mir, wir lösen das gemeinsam. Lasst uns darüber reden. Er sagt uns, was wir tun sollen. Aber wir haben auch eine Aufgabe. Wir müssen tun, was er uns sagt. Und das fängt damit an, dass wir zu ihm kommen. Ich finde es so schön, dass Jesus sagt, ich möchte nicht, dass du dich wegen deiner Nacktheit schämen musst. Jesus möchte nicht, dass deine Situation überall breitgetreten wird. Ist er nicht wunderbar? Er sagt, komm zu mir, bring mir das in Ordnung. Keiner muss wissen, in was für einem erbärmlichen geistlichen Zustand du bist. Komm zu mir, wir werden dich heilen. Wir bringen dich in Ordnung. In Sprüche 17, Vers 9 steht, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Jesus ist großzügig mit dir. Aber wenn wir nicht umkehren, zu ihm kommen und alles in Ordnung bringen, dann holen uns unsere Sünden irgendwann ein und alle werden es wissen. Dann wird alles aufgedeckt. Vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann. Jesus sagt, keiner muss das wissen, niemand muss davon erfahren. Komm jetzt zu mir. Lass deine Seele heilen und deinen Geist in die richtige Bahn lenken. Lass dich in Ordnung bringen. Ich möchte nicht, dass du beschämt wirst. Du musst nicht bloßgestellt werden. Dort, wo er sagt, kauft von mir, ist es sehr interessant. In dem Wort kauft steckt die Wurzel für Markt. Laodicea war berühmt für seine Märkte. Große Städte hatten meist einen riesigen Markt. Besonders privilegierte Städte hatten sogar zwei. Laodicea hatte 4. Und das waren nicht nur kleine Gemüsemärkte, wie der bei uns am Samstagmorgen auf dem Parkplatz. Allein einer dieser Märkte nahm eine Fläche von tausenden Quadratmetern ein. In der Stadt gab es 4.000 bis 5.000 Stände. Die Leute kamen in Scharen, um in Laodicea einzukaufen. Jesus sagt, vergesst all diese Märkte, ich bin euer Markt. Was immer ihr braucht, kommt zu mir. Braucht ihr Weisheit? Ich hab sie. Braucht ihr Heilung? Ich habe sie. Braucht ihr Heiligkeit? Ich hab sie. Braucht ihr Demut? Ich habe sie. Braucht ihr Frieden? Ich habe ihn. Braucht ihr Führung? Ich habe sie. Ich bin euer Markt. Ich habe, was ihr braucht. Kauft von mir. Zuerst sagt er, kauft Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Das ist unter anderem eine Metapher für Glauben. In 1. Petrus 1 wird der gleiche Ausdruck benutzt, wenn es um Glauben geht. Dann spricht Jesus darüber, weiße Kleider zu bekommen, womit Heiligkeit und Heiligung gemeint sind. Und dann sagt er, salbt eure Augen, kauft bei mir Augensalbe, salbt eure Augen, damit ihr sehen könnt. Ein interessantes Thema. Laodicea war damals ein Zentrum für Augenheilkunde. Sie hatten phrygisches Pulver erfunden, das in der ganzen antiken Welt bekannt war. Die Menschen kamen von überall her, um dieses phrygische Pulver aufgetragen zu bekommen und ihre Sehkraft wieder zu erlangen. Sie waren dafür berühmt. Jesus sagt, ihr wisst vielleicht, wie man körperliche Sehkraft wiederherstellt, aber wenn ihr eure geistliche Sehkraft wieder haben wollt, braucht ihr den Heiligen Geist. Ihr müsst zu mir kommen. Ich bin der Einzige, der euch das wiedergeben kann. Mir gefällt, dass Jesus hier über kalt und heiß und lauwarm und Augensalbe spricht. Das sind alles Dinge, die den Menschen aus Laodicea persönlich bekannt waren. Wussten Sie, dass Jesus die geheime Sprache Ihres Herzens spricht? Wenn Sie Zimmermann sind, spricht er mit Ihnen über Holzbearbeitung. Wenn Sie Tänzerin sind, spricht er mit Ihnen über Dehnübungen und Training. Wenn Sie Geschäftsmann oder Geschäftsfrau sind, spricht er mit Ihnen über Dinge, die Sie verstehen. Jesus spricht so mit uns, dass wir ihn verstehen. Er redet mit Fischern über das Fischen. Er redete mit den Leuten aus Laodicea über Dinge, die sie verstanden. In Offenbarung 3, Vers 19 sagt er, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Wenn Jesus uns zurechtweist, tut er das aus Liebe, nicht aus Zorn. Das Wort erziehen bedeutet nicht bestrafen. Im Griechischen steckt das ganz und gar nicht darin. Wörtlich bedeutet es unterrichten. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und unterrichte ihn. Es ist das gleiche Wort, das auch für das Unterrichten und Erziehen eines Kindes verwendet wird. Oder dafür, einem Kind dabei zu helfen, seine Bestimmung zu finden und ein erfülltes Leben zu führen. Das möchte der Herr für uns tun. Er möchte, dass wir unser Potenzial ausleben. Er möchte uns unterrichten. Er sagt, seid nicht gleichgültig, wartet nicht ab, tut es jetzt. Lasst euch berühren und kehrt um. Dieses Umkehren kommt oft im Neuen Testament vor. Johannes der Täufer begann seinen Dienst mit den Worten, kehrt um. Der Dienst von Jesus begann mit dem Wort, kehrt um. Zu Pfingsten wurde gepredigt, kehrt um. Jesus sagt zu allen Gemeinden, kehrt um. Kehrt um, kehrt um. Umkehren ist ein innerliches Ändern der Herzenshaltung, was zu einem äußerlichen Richtungswechsel führt. Das bedeutet Umkehren. Es ist nicht einfach nur Reue. Viele Leute bereuen ihre Sünden. Sie bereuen die Konsequenzen in ihrem Leben und im Leben von anderen. Aber Reue ist noch kein Umkehren. Es gehört vielleicht dazu, aber das reicht nicht aus. Umkehren bedeutet, dass wir unser Denken ändern. Und das zeigt sich dann in unserem Verhalten. Solange es sich nicht im Verhalten zeigt, ist es keine echte Umkehr. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, hören wir üblicherweise in Zusammenhang mit der Einladung, sein Leben Jesus zu geben. Und ich finde das okay, das passt sich ja auch. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier klopft Jesus nicht bei einem Sünder an und sagt, lass dich retten. Hier klopft Jesus bei seiner Gemeinde an. Was für ein Bild. Jesus steht draußen vor der Kirchentür und möchte hereingelassen werden. Überlegen Sie sich das einmal. Jesus klopft bei der Gemeinde an und möchte, dass sie ihn hereinlassen. Mit 17 beschloss ich, Heiligabend zu einem Gottesdienst zu gehen. Und ich dachte, die Leute gehen Heiligabend in die Kirche. Also ging ich zu einer Kirche in meiner Nähe. Ich hatte damals ziemlich lange Haare. Und ich weiß noch, dass ich dorthin kam und mir der Priester in der Tür entgegentrat. Er schaute mich an und sagte, Sie sind hier nicht willkommen. Solche wie Sie wollen wir hier nicht. Gehen Sie. Ich sagte, okay, und ging. Ich kannte den Herrn damals noch nicht, aber ich bin sicher, dass er dachte, sei nicht traurig, Bayless, mich lassen Sie auch nicht herein. Er steht vor der Tür und klopft. Und er sagt, wer meine Stimme hört, denn so klopft er, mit seiner Stimme. Er spricht zu Ihnen, zu Ihrem Gewissen. Manche von Ihnen wissen schon, dass er zu Ihnen spricht. Sie wissen es. Er hat ihr Gewissen berührt. So klopft er an. Er spricht zu ihnen. Und er sagt, wer meine Stimme hört und mir öffnet, das ist nicht einfach nur eine Einladung an die Gemeinde. Sie ist an jeden Einzelnen gerichtet. Wer dies tut, damit spricht er zu Ihnen und zu mir. Steht Jesus draußen vor Ihrem Leben und möchte hereingelassen werden? Er sagt nicht, wenn du die Tür öffnest, komme ich herein und lass dich büßen. Ich werde dich bestrafen. Nein, er sagt, wenn du die Tür öffnest, komme ich herein und esse mit dir. Damit ist die Abendmahlzeit gemeint, die nur für die Familie und die engsten Freunde reserviert ist. Jesus sagt, wenn du umkehrst und die Tür öffnest, stelle ich unsere Beziehung sofort wieder her. Ich komme herein und wir essen zusammen. Er stellt alles sofort wieder her. Die Beziehung ist wieder da. Ich lasse dich nicht büßen. Ich bestrafe dich nicht. Ich komme herein und wir genießen unsere Gemeinschaft und Vertrautheit und Freundschaft. Was für ein Retter! Die letzten Verse finden wir in Offenbarung 3, Verse 21 und 22. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bei der siegreich ist, finden wir im Griechischen eine infinite Verbform. Das bedeutet, dass derjenige immer wieder siegreich ist. Es wird immer wieder Hindernisse und Herausforderungen geben. Manche fragen, können Sie nicht einfach dafür beten, dass mich der Teufel in Ruhe lässt? Nun, ich kann dafür beten, dass Sie sterben. Das ist der einzige Weg, um das sicherzustellen. Solange Sie auf der Erde sind, werden Sie Herausforderungen erleben. Sie haben einen Feind, den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Widerstehen Sie ihm im Glauben und er wird vor Ihnen fliehen. Das Leben eines Christen besteht aus stetigem Kampf. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten und Dinge, mit denen wir kämpfen müssen. Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir das nicht allein tun müssen. Er wird bei uns sein. Hier waren die Hindernisse, die sie überwinden mussten. Stolz, Unabhängigkeit, Gleichgültigkeit, Lauheit und eine halbherzige Einstellung gegenüber Gottes Reich.
Lukewarmness, being half-hearted about the things of God.
Steht Jesus draußen vor ihrem Leben, klopft an und möchte hereingelassen werden?
Knocking and wanting to get in.
Er möchte sie nicht bloßstellen. Er möchte sie wiederherstellen. Dies ist ein Aufruf an die Gemeinde. Wir werden gleich dafür beten, aber vorher möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht sind Sie mit einem Familienmitglied oder einem Freund hier. Vielleicht sind Sie auch allein gekommen oder Sie sitzen irgendwo anders und hören mir zu. Dieser Gottesdienst wird auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Vielleicht sitzen Sie gerade in einem Hotelzimmer und haben eben etwas Schlechtes getan. Wissen Sie, Jesus liebt Sie. Er sieht Sie. In der Bibel steht, dass uns die Sünde von Gott trennt. Dieser Zustand wird als geistlicher Tod bezeichnet. Das heißt nicht, dass man aufhört zu existieren. Es bedeutet nur, dass wir von Gottes Leben abgeschnitten sind. Eigentlich sollen wir mit ihm leben, aber die Sünde trennt uns von ihm. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch Gott hat in seiner Barmherzigkeit einen Stellvertreter geschickt. Sein Sohn Jesus starb für uns. Er nahm am Kreuz die Strafe für unsere Schuld auf sich und starb einen schrecklichen Tod. Wir werden das nie ganz erfassen können. Es war mehr als das, was physisch am Kreuz geschah. In Jesaja 53 steht, seine Seele wurde zu einem Opfer für die Sünde gemacht. Ich glaube nicht, dass wir selbst in der Ewigkeit je ganz verstehen werden, was Jesus alles auf sich genommen hat, um uns zu retten. Aber er hat es getan. Der Preis ist für Sie und für mich bezahlt worden. Er ist von den Toten auferstanden und nun steht er mit offenen Armen vor Ihnen und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Ganz gleich, was du getan oder versäumt hast, ich liebe dich. Wenn du dein Vertrauen auf mich setzt, werde ich dich retten. Ich kaufe dich frei. Diese Einladung gilt für jeden. Senken wir alle einen Moment den Kopf und schließen wir unsere Augen. Wenn Sie Jesus noch nie in Ihr Leben eingeladen haben, dann können Sie jetzt diese Worte mitsprechen. Und wir alle wissen, dass man auch einem Papagei ein Gebet beibringen kann. Es geht nicht darum, welche Worte man sagt, sondern darum, ob man sie ernst meint. Wenn Sie das tun und sie an Gott richten, dann wird er Sie hören. Sprechen Sie es laut aus. Sagen Sie, Gott, ich komme zu dir. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn gesandt hast, um für meine Sünden zu sterben. Jesus, ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Ich erkenne dich als meinen Herrn und Retter an. Mach mich rein. Schenk mir einen Neuanfang. Ich vertraue dir. Amen. Amen. Ich hoffe, dass diese Predigt Sie ermutigt hat. Es gibt Menschen, die regelmäßig für uns beten, und ich bin so dankbar dafür. Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, möchte ich Ihnen Danke sagen. Ohne Sie könnten wir nicht tun, was wir tun. Es gibt auch Menschen, die unsere Arbeit finanziell unterstützen. Wenn Sie einer davon sind, möchte ich Ihnen Danke sagen. Dank Ihnen können wir Menschen auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Sprachen ermutigen. Es gibt ein altes Sprichwort: Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende. Wir sind dankbar für alle, die mit anpacken und uns dabei helfen, das Evangelium und die mutmachende Botschaft von Gottes Wort in die Welt hinauszutragen. Ich bete, dass Gott Sie segnet und Ihnen das gibt, was Sie brauchen. Ich bete, dass Gott Sie führt und Ihnen Weisheit schenkt. Ich bete, dass er Ihre Familie segnet und dass Sie in Ihrem Herzen und Ihren Gedanken stets seinen Frieden haben. In Jesu Namen. Bis zum nächsten Mal.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.